das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska und Konstantin Schreiber.
Tagesthemen am Sonntag. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Noch fast jeder französische Präsident hat versprochen zu helfen, doch keinem ist es gelungen. Auch nicht Emmanuel Macron, der bald nach seinem Amtsantritt, 2017 war das, hier in einem Pariser Vorort auftauchte und beteuerte, Schulen und Wohnquartiere besser ausstatten zu wollen. Für ein besseres Leben der Menschen, die sich nur die Banlieues leisten können, unter ihnen viele Migranten. Die Republik hat sich abgemeldet, empörte sich damals Macron. Doch auch er hat es trotz vieler Sozialprogramme nicht geschafft, den Leuten hier das Gefühl zu geben, dazuzugehören. Auch er steht vor den Scherben seiner Versprechen von einst und versucht nun heute Abend den Schaden, so es denn überhaupt noch geht, zu begrenzen. Sabine Rau.
Er hat seit 4 Tagen nicht geschlafen. Vincent Jeanbrun ist der Bürgermeister von L'Île-aux-Roses im Großraum von Paris. In den letzten Nächten hat er sein Rathaus bestürzt. Ich weiß, das sieht extrem beeindruckend aus mit dem Stacheldraht. Wir machen das aber nicht zum Spaß, sondern weil es absolut notwendig ist. Denn dies hatte sich in der Nacht zuvor hier abgespielt. Vermummte versuchen, die Barrikaden abzureißen und das Rathaus zu stürmen. Ich war oben im ersten Stock in meinem Büro und ich hatte in 39 Jahren, die ich hier lebe, noch nie so viel Angst. Dabei spielte sich der eigentliche Albtraum bei ihm zu Hause ab. Um 1.30 Uhr in der Nacht hatten Randalierer ein brennendes Auto in seine Haustür gerammt. Drinnen befanden sich Frau und Kinder, die in ihrer Panik zu fliehen versuchten und von der Meute gejagt wurden. Sie haben überlebt, allerdings schwer verletzt. Ermittelt wird nun wegen versuchten Mordes. Die Premierministerin begibt sich am Mittag nach L'Île-aux-Roses. Sie trifft einen sichtlich erschütterten Bürgermeister. Wie geht es Ihrer Frau? Sie wird um 13 Uhr operiert. Eine neue Eskalation ist erreicht. Tag 5 der Ausschreitungen. Am Nachmittag meldet sich die Großmutter des getöteten Nael telefonisch zu Wort mit einem Appell an die Randalierer. Hört auf! Nael ist doch nur ein Vorwand für euch. Im Élysée-Palast kommt am Abend die Regierung Macrons zu einer Krisensitzung zusammen. Der Präsident steht extrem unter Druck. Er muss eine Antwort auf die Eskalation der Gewalt finden. Er muss die Lage unter Kontrolle bekommen. Macrons Minister sind seit Tagen im Einsatz. Der Innenminister besichtigt Schäden der vergangenen Nacht. Er setzt auf hartes Durchgreifen der Polizei. Seine Bilanz? Wir haben eine Zunahme an Festnahmen und das Durchschnittsalter ist 17 Jahre. Manche sind sogar erst 12 oder 13 Jahre alt. Aufgewachsen hier, in der Banlieue, den Vorstädten Frankreichs. Kein Schulabschluss, keine Arbeit, keine Perspektive. Seit den 80er Jahren hat fast jeder französische Präsident Besserung versprochen, auch Macron. Doch passiert ist fast nichts.
Seit 20 Jahren gibt es eine Stadtentwicklungspolitik und dennoch ist es bis heute so, dass in den Vororten auf die Bevölkerung runtergerechnet etwa 4-mal weniger Mittel durch den Staat aufgewandt werden als in den Innenstädten.
Gestern Nacht haben die Krawalle und die Jugendlichen aus den Vorstädten erstmals die Hauptstadt erreicht. Auf den Champs-Élysées waren Polizisten auf Motorrädern im Einsatz. Exzesse wie zuvor gab es aber nicht. Und heute Nachmittag ein ganz anderes Bild. Auch das ist Frankreich.
Und jetzt ist uns Sabine Rau aus Paris zugeschaltet. Also Sabine, Krisensitzung in Paris und der Präsident muss sich fragen lassen, warum er immer nur dann auf die Probleme der Banlieues aufmerksam wird, wenn Autos brennen.
Die Krisensitzung ist zu Ende gegangen, ohne Erklärung und ohne ein Kommuniqué. Aber wir hören aus Teilnehmerkreisen, dass Macron seine Minister aufgefordert hat, alles zu unternehmen, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Für heute Abend heißt das einstweilen, 45.000 Polizisten werden landesweit auch in dieser Nacht wieder im Einsatz sein. Und hier auf den Champs-Élysées haben wir die ersten Einsatzfahrzeuge schon an uns vorbeifahren sehen. Auf Dauer kann das aber natürlich nicht die Antwort auf den Aufruhr in den Banlieues, in den Vorstädten sein. Macron muss hier andere Antworten liefern. Es fällt ihm jetzt auf die Füße, dass er sein Versprechen, seinen angekündigten Marshallplan von 2017 nur halbherzig angepackt hat. Das rächt sich jetzt. Die Krisentreffen werden auch morgen in Paris weitergehen, vermutlich die ganze Woche. Und die Menschen wollen jetzt klare Ansagen von ihrem Präsidenten.
Die Einschätzung von Sabine Rau, live aus Paris. Vielen Dank. Auch wenn seine Augen so verwegen blitzen können wie die John Waynes, mit jenem Westernhelden hätten wir den Bundeskanzler so nicht unbedingt in Zusammenhang gebracht. Aber er selbst hat sich heute mit ihm verglichen und gesagt, dass er, anders als das Lonesome Raubein, lieber im Team arbeite. Und er fand dann dafür auch ein Beispiel vom familiären Lagerfeuer. Er möchte mal erleben, sagte Olaf Scholz, Zitat, wie man da gemeinsam in Urlaub fährt als Familie, wenn einer in der Familie immer sagt, was weiß ich, Mallorca, keine Kompromisse. Zitat Ende. Wird Zeit, dass Ferien kommen. Aber vorher hat der Bundeskanzler Tina Hassel noch ein Sommerinterview gegeben. Viktoria Kleber.
Noch schnell ein Foto, bevor es im Regierungsviertel die Stufen zum Sommerinterview nach oben geht. Der Kanzler mit guter Laune, trotz ständiger Streitereien in seiner Koalition.
Wie sollen Menschen einer Regierung vertrauen, wenn zwischen den Koalitionspartnern selbst so viel Misstrauen besteht?
Wenn man den persönlichen Umgang betrachtet, herrscht sehr viel Vertrauen. Das ist immer sehr freundlich. Und ansonsten will ich Ihnen gerne sagen, ich wünschte mir schon, dass manche Diskussionen leise stattfinden, dass sie deshalb weniger lange stattfinden, wenn es so schwierige Probleme sind. Das kann man nicht immer hoffen.
In Umfragen liegt die AfD vor der Kanzlerpartei. Ob die Ampel zum AfD-Hoch beigetragen hat? Scholz räumt eine Mitschuld ein und dennoch.
Rechte, populistische, schlechte Laune-Parteien kennen wir in Finnland, in Schweden, in Dänemark, in Norwegen, in den Niederlanden, in Österreich und auch bei uns. Und das, was wir entgegensetzen müssen, ist eine gute Zukunftsperspektive für unser Land.
Der Kanzler hätte morgen eigentlich den französischen Präsidenten in Berlin getroffen, doch der Staatsbesuch abgesagt.
Chaos in Frankreich, schlimme Bilder, die uns erreichen. Wie besorgt sind Sie denn?
Ich rechne nicht damit, dass Frankreich instabil wird. Es kann nicht sein, dass Gewalttaten verübt werden. Und gleichzeitig gilt natürlich immer, wir müssen alles dafür tun, dass der Zusammenhalt in unseren Gesellschaften gut funktioniert. Und wie Sie wissen, ist das eines meiner Hauptanliegen auch für die Politik hierzulande.
Hierzulande schätzen seine Art des Kanzlerseins bei weitem nicht alle.
Ziemlich trockener Fisch.
Langsam, gut überlegt, bedacht.
Frau Merkel wird zwar viel geschimpft, war mir aber lieber, muss ich sagen. Die hatte mal ein bisschen Bums dahinter gehabt. Was Herr Scholz nicht hat.
Naja, er sei halt kein John Wayne, möchte eher den Ausgleich.
Tatsächlich ist das hier eine Familie aus drei Parteien und im Übrigen aus über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, die alle eine Meinung zu all den Themen haben, wie wir unsere Zukunft gewinnen können.
Seine Aufgabe sei, dass alle mitmachen. Scholz warnte im ARD-Sommerinterview vor Effekthascherei und schnellen Schlagzeilen.
Welches Vakuum hinterlässt die Wagner-Gruppe in Russland? Nachdem die Söldner mit ihrem Anführer Prigozhin das Machtzentrum in Moskau bedroht hatten und so in Ungnade fielen. Hier in der Wagner-Zentrale in St. Petersburg entfernen sie heute die Logos. Putin hatte den für ihre enorme Brutalität berüchtigten Wagner-Kämpfern Straffreiheit zugesagt, wenn sie sich der russischen Armee anschlössen oder nach Belarus gingen. Dort im benachbarten Belarus sollen Tausende von ihnen nun sein, weshalb das westlich gelegene Polen die Grenzen nun zusätzlich zu sichern versucht. Doch am meisten Sorgen machen sie sich in der Ukraine, denn über Belarus sind schon einmal russische Truppen vom Norden her eingefallen und von dort ist Kiew nicht weit. Wassili Golot.
Eine Militärübung nördlich von Kiew, beaufsichtigt von einem der ranghöchsten Militärs der Ukraine, Generalleutnant Serhii Naev, verantwortlich für den Norden und damit auch für die Grenze zu Belarus. Die sollen nun verstärkt geschützt werden. Grund: möglicherweise haben sich dort russische Wagner-Söldner niedergelassen. Satellitenbilder eines neu errichteten Lagers in Belarus deuten darauf hin. Im Interview mit der ARD sagt Najew, dass von den wohl dorthin verlegten Wagner-Söldnern aktuell keine konkrete Bedrohung ausgehe. Im Moment gibt es keine derartigen Anzeichen, aber wir haben das Worst-Case-Szenario berechnet und bereiten uns unter solchen Bedingungen darauf vor. Mit Übungen wie dieser wollen die ukrainischen Streitkräfte ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis stellen. Militärisch erfülle man bereits westliche Standards, die Erwartungen an den NATO-Gipfel Mitte Juli daher hoch. Es braucht ein klares Signal mit konkreten Daten, wann die Ukraine vollwertiges Mitglied des Verteidigungsbündnisses wird. In der vergangenen Nacht hat Russland unter anderem Kiew erneut angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe konnten 8 Kampfdrohnen und 3 Marschflugkörper abgewehrt werden. Entlang der Frontlinie bleiben schnelle militärische Erfolge der Ukraine aus. Die Positionen der russischen Soldaten sind stark befestigt. Die vielen Minenfelder kann das ukrainische Militär nur mit Mühe überwinden. Soldaten arbeiten sich in Kleingruppen unter Artilleriebeschuss vor, wie diese Aufnahmen der 47. Brigade zeigen. Hier trainieren sie mitten im Krieg für den Krieg, üben feindliche Saboteure aufzuhalten, zu Wasser und zu Land. Einige von ihnen haben vor kurzem noch an der Front im Osten gekämpft. Zu sterben ist das Schlimmste, was passieren kann. Andriy Telichko wurde verwundet und trägt jetzt dazu bei, den Norden zu sichern. Ich habe eine Frau, eine Tochter. Ich muss etwas tun, um meine Eltern, Verwandten und Lieben zu schützen, damit zukünftige Generationen nicht das erleben müssen, was wir gerade sehen. Eine militärische Offensive bedeutet viele Tote in den eigenen Reihen, sagt Andriy. Besonders dann, wenn man keine Lufthoheit habe und mehr Munition benötige. Und doch würde er sofort wieder an die Front zurückkehren.
Dass Putin die Wagner-Söldner straffrei davonkommen ließ, obwohl er sie ja zunächst als Verräter beschimpft hatte, das hat auch damit zu tun, dass diese Truppe auf der ganzen Welt im Dienst des Kremls unterwegs ist und vor allem in Afrika den Einfluss Russlands sichert. Auf dem afrikanischen Kontinent ist Wagner fast überall vertreten. In diesen 5 Ländern bilden sie Soldaten aus und kämpfen selber. Und haben es zuletzt im westafrikanischen Mali geschafft, dass die dortige Regierung ihnen mehr vertraut als den UNO-Blaumhelm-Truppen, die nun nach mehr als 10 Jahren abziehen werden. Von dort und aus der Zentralafrikanischen Republik berichtet Norbert Hahn.
Dr. Djibril Maïga in seiner Praxis in Bamako, der Hauptstadt Malis. Bevor der erste Patient kommt, zeigt er uns noch ein paar Bilder, Fotos mit russischen Freunden. Hier mit der Kooperative Druzhba, Freundschaft, hier bei den Feiern zum Sieg bei Nazi-Deutschland und mit seinen Fachkollegen im russischen Stavropol. Ich war Vizepräsident der Vereinigung der Patrioten Malis. Das ist eine Bewegung, die Russland um Hilfe gebeten hat. Wir haben Petitionen dafür eingereicht. Mehr als 8 Millionen Unterschriften haben wir eingesammelt und der russischen Botschaft übergeben. Die Russen sind nun da. Nicht nur offizielle Militärausbilder, sondern nach Schätzungen auch mehr als 1000 russische Söldner der Firma Wagner. Die Söldner sollen gemeinsam mit der malischen Armee den Kampf gegen radikale Islamisten gewinnen. Zuvor hatte Kreml-Propaganda mitgeholfen. Zunächst die Franzosen und nun die UN-Friedenstruppe samt Bundeswehr aus dem Land zu drängen. Russland liefert nun neues Militärgerät. In 5 Ländern des Kontinents war die Söldnerfirma bislang militärisch aktiv. Politisch und wirtschaftlich sind es noch viel mehr. In der Zentralafrikanischen Republik etwa hat Wagner ein System mit vielen eigenen Untergesellschaften aufgebaut. Wagner schickt Söldner, die dem Präsidenten helfen, an der Macht zu bleiben und Aufständische zu bekämpfen. Bezahlt werde unter anderem mit Schürfrechten für Bodenschätze, etwa Gold.
They export gold
Wagner exportiert Gold aus der Zentralafrikanischen Republik, das entweder nach Russland oder nach Dubai geht. Dort kann es in internationale Devisen gewechselt werden, die nützlich sind für den russischen Staat. Ob auch Mali solche Geschäfte schon abgeschlossen hat, ist bisher nicht bekannt. Die Menschen hier erhoffen sich von Russland vor allem mehr Sicherheit. Dem Westen war das nicht gelungen. Kritik an Wagner kommt kaum. Selbst die Hinweise auf Massaker in der Zivilbevölkerung werden als westliche Propaganda abgetan. Auch wenn Wagner-Chef Prigozhin in der Heimat in Ungnade gefallen ist, in Afrika läuft es noch gut für den Kreml und Wagner.
Wenn Wagner oder Prigozhin das nicht überstehen, dann wird sicherlich jemand anders kommen. Aber das Geschäft ist zu lukrativ für Russland. Mit Wagner und potenziellen Rohstoffen und auch geopolitischem Einfluss, das werden die sicherlich fortsetzen.
So sieht es auch Russland-Freund Maiga. Wagner sei Russland und Russland werde Mali und die anderen Verbündeten schon nicht im Stich lassen.
Erst vor einer Woche wurde im thüringischen Sonneberg der bundesweit erste AfD-Landrat gewählt. Heute hat die Partei erneut einen kommunalpolitischen Wahlsieg erzielt und damit beginnen weitere Nachrichten mit dir, Konstantin.
Die AfD wird zum ersten Mal einen hauptamtlich gewählten Bürgermeister in Deutschland stellen, in Ragun-Jesnitz in Sachsen-Anhalt. Ihr Kandidat Hannes Loth konnte sich in einer Stichwahl gegen seinen parteilosen Konkurrenten Naumann durchsetzen. Auf Loth entfielen 51,1% der Stimmen, auf Naumann 48,9%. Ragun-Jesnitz liegt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und hat 8.800 Einwohner. Bundesfamilienministerin Paus muss sich womöglich auf deutlich weniger Geld aus dem Bundeshaushalt einstellen als gefordert. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios und der Süddeutschen Zeitung soll sie für die Einführung der geplanten Kindergrundsicherung von 2025 an 2 Milliarden Euro pro Jahr erhalten. Paus hatte ursprünglich mit 12 Milliarden Euro kalkuliert. Das Kabinett will die Finanzplanung des Bundes am kommenden Mittwoch beschließen. Die Schriftstellerin Valeria Gordejew hat den diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Die aus Tübingen stammende Autorin setzte sich mit ihrer Geschichte Er putzt über die Sauberkeitsneurose eines Mannes bei dem traditionellen Wettlesen durch. Der renommierte Literaturpreis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird von der Stadt Klagenfurt vergeben. Die deutschen Handballer haben die U21-Weltmeisterschaft gewonnen. Vor mehr als 8.000 Zuschauern in Berlin besiegte das Team von Trainer Heuberger Ungarn im Finale deutlich mit 30-23.
Die deutschen Handballer feiern euphorisch den Weltmeistertitel. Nach dem Finalerfolg gegen Ungarn, es ist bereits der dritte WM-Erfolg des DHB im Nachwuchsbereich nach 2009 und 2011. Die Stimmung in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle fantastisch.
Ich glaube, die Mannschaft hat den Auslöser gegeben mit einer fantastischen Abwehr, mit vielen Emotionen, viel Einsatzwillen und es war bombastisch.
In der ersten Halbzeit kann sich das deutsche Team erst spät absetzen. Zur Pause führt das Team mit 14-11, nachdem Elias Scholtes Sekunden vor der Sirene mit einem gewaltigen Distanzwurf die ungarische Abwehr und auch Torwart Palasic überraschen konnte. Im Team von Trainer Heuberger zählten die Linkshänder zu den überragenden Akteuren. Außerdem zeigte Torwart David Späth eine Weltklasse-Leistung, der in der Bundesliga für die Rhein-Neckar-Löwen spielt. Er parierte insgesamt 42% der aufs deutsche Tor abgegebenen Würfe. Der Sieg geriet in den zweiten 30 Minuten nie ernsthaft in Gefahr. Deutschland feiert den WM-Titel in der Hauptstadt Berlin.
Und uns bleibt noch die Frage an Claudia, wie startet das Wetter in die neue Woche?
Karin, das startet eigentlich genau so, wie die Woche aufgehört hat, nämlich ein paar dichtere Wolken, einzelne Schauer, aber so richtig viel passiert nicht und die Temperaturen bleiben erstmal gedämpft. Allerdings wird sich das ändern, denn die Wetterlage ändert sich. Dieses Tiefdruckgebiet hier über Skandinavien, das wandert Richtung britische Inseln und wir hatten es ja jetzt die ganze Zeit mit Azoren hoch zu tun. Das bekommt so einen kleinen Ableger und der zieht dann bis Ende der Woche über die Südhälfte oder die Mitte Europas nach Osten. Und diese beiden Drucksysteme, die schicken sehr warme Luft zu uns. Die Luft, die dann zu uns kommt, kommt aus Spanien, Nordafrika. Dort ist es heiß, dementsprechend wird es bei uns am Wochenende auch wieder heiß. Was bedeutet Temperaturen von 30 Grad oder sogar knapp darüber? Sie sehen hier den großen Unsicherheitsbereich. Wahrscheinlich Karlsruhe am Sonntag Temperaturen von rund 32 Grad. Aber da gucken wir natürlich die nächsten Tage noch drauf. Jetzt in der Nacht fahren mal noch einzelne Schauer, und zwar vor allen Dingen nach Norden hin. Sonst ist es locker bewölkt oder sogar sternenklar. Morgen im Laufe des Tages auch so ein paar Schauer aus Norden und Nordosten, die ein bisschen weiter in die Mitte vorankommen. Auch aus Frankreich breitet sich ein Wolkenband aus, das ein paar Tropfen dabei hat. Die ziehen dann hauptsächlich nach Baden-Württemberg. Die Temperaturen liegen morgen früh bei frischen 10 bis 14 Grad, 15 Grad am Alpenrand. Und morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von meist 19 bis 20 Grad im äußersten Norden, sonst 22 bis 26 Grad. Die nächsten Tage im Nordwesten und Süden. Am Dienstag schauern einzelne Gewitter, Montag im Nordosten, und Temperaturen steigen dann vor allem nach Süden hin wieder deutlich an.
Danke dafür, Claudia Kleinert. Und das waren die Tagesthemen für diese Woche. Hier empfehle ich Ihnen, wie immer an dieser Stelle, das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Morgen begrüßt Sie dann an dieser Stelle Helge Fuest, und Konstantin und ich, wir verabschieden uns.
Ja, einen schönen Abend noch und einen guten Start in die Woche. Tschüss.
Tschüss.